Vom Heft Nummer 7, Propheten. Heute die Lektion Nummer 12, Maleachi. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf den der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen. Markus 1, 3. Ja, das ist ja ein Zitat aus Maleachi. Ne? Ganz wichtiger Text. Maleachi ist ja für mich ganz wichtig, weil er der letzte Prophet war, der, ne, gearbeitet hat in der Zeit, ne, in der alten Zeit, ne, in der Zeit vor Jesus. Und das hat ja eine ganz wichtige Bedeutung wegen dieser Zeitspanne, diese mehr als 400 Jahre zwischen die letzte Prophezeiung und die Erfüllung der Prophezeiungen. Das ist ja ganz wichtig, weil diese Sache mit den Prophezeiungen, die ist, wird ja manchmal missbraucht, ne, weil ja Leute, ich sag mal so, etwas, ich sag mal so, prophezeien, ne, ich sag mal zum Beispiel, Deutschland wird Weltmeister sein im nächsten, ne, Weltmeisterschaft oder so, weil sie sagen so sich ja im Voraus informiert haben, welches Land die besten Spieler hat und so weiter, ne, und dann kommt er und sagt, ich prophezeie, ne, oder so, aber das ist ja keine Prophezeiung, sondern mehr so eine Vorahnung oder so ein Kalkül, ne? Und genau deswegen ist ja wichtig, dass die Propheten, dass der letzte Prophet, das heißt alle anderen haben vor ihm prophezeit, dass der letzte Prophet mehr als 400 Jahre vor Christus prophezeit hat. Dann kann man das denen nicht vorwerfen und sagen, ja, die haben das ja so ein bisschen vorgeahnt, dass, ne, Jesus kommt und so, ne? Weil es ja so lange im Voraus war. Die Botschaft vom Prophet Maleachi zeigte auf die Sünden der Religion und der Gesellschaft. Der Tempel war schon 50 Jahren wieder aufgebaut und seine Priester, ne, waren bestechlich. Sie hatten ihre Dienste korrumpiert mit dem Ziel, sich von dem Heiligen Dienst persönliche Vorteile zu verschaffen. Auch das Volk versündigte sich, weil auch sie nur die eigenen Interesse suchten, misshandelten und übervorteilten sich gegenseitig. Ne, die haben das nie gelernt, weil alles, ne, wenn man sich so die Geschichte vom Volk Israel liest, ab der Zeit, nachdem sie aus Ägypten gegangen sind. Ab dieser Zeit wiederholt sich die Geschichte ständig. Gott sagt, gehorcht meine Gebote, das Volk ist ungehorsam. Dann schickt Gott irgendeine Strafe, zum Beispiel, dass das Volk ja 40 Jahre lang in der Wüste bleiben sollte, weil sie ja wieder gemurrt haben, ungläubig waren und so weiter. Okay, dann sind die ins Land, ne? Und was geschah in der Zeit der Richter? Ja, genau das. Die haben gesündigt und Gott hat erlaubt, dass die Feinde sie, ne, verfolgen und sie bedrängen, ne? Und dann haben sie gebetet und Gott hat immer wieder befreit, 12-mal in der Zeit der Richter. Und dann ging es immer so weiter, immer schlimmer ist es geworden, bis ja Gott erlaubt hat, dass die Babylonier das Volk Israel verschleppten. Ne? Aber wegen diesem Grund, weil das Volk wieder, ne, sich korrumpiert hatte, wieder ungläubig geworden war und gesündigt hatte und so weiter. Immer wegen dem gleichen Grund, die gleichen Gründe. Und jetzt sind sie zurückgekommen nach 120 Jahren, das heißt, 70 Jahre war das, ne, die Gefangenschaft, und dann haben sie einen Tempel aufgebaut und so weiter, hier 50 Jahre nach dem Wiederaufbau vom Tempel, und anstatt das Volk zu sagen, so, jetzt, ne, jetzt wollen wir das nicht mehr, dass Gott erlaubt, dass die Feinde uns angreifen und so weiter, dass da irgendwelche Strafe kommen von Gott oder so, um uns, ne, zur Besinnung zu rufen oder so. Nein, die haben immer wieder gesündigt, immer wieder abgefallen, und sowohl das Volk als auch ja die Priester, die haben, ne, hier sich persönliche Vorteile verschafft, wie es ja ganz, ganz viele bis heute machen, und ganz viele Religionen machen das, und auch manche Pastoren, ne, machen das in bestimmten Sekten oder ne, das so Missbrauchen, das Vertrauen, was das Volk hat in ja geistlichen Menschen. Ne? Und das Volk hat ja ein bisschen zu viel Vertrauen an geistliche Menschen, und die Geistlichen, die religiösen Priester, die nutzen das aus. Und damals war das auch schon so, nicht nur damals, schon zur Zeit vom Propheten Samuel, ne, die Söhne von Eli zum Beispiel, die haben genau das gemacht und so weiter. Ja, das heißt, der Tempel war aufgebaut und alle sagten wieder, ja, guck mal, der Tempel, ne, der ist wieder aufgebaut, ist jetzt zwar nicht so schön wie der Tempel von Salomo, aber ist ja wieder aufgebaut. Und dann sind die Leute zurückgefallen zu den gleichen Absurditäten wie vorher. Weil vorher, ne, vor der Gefangenschaft haben die immer gesagt, ja, wir haben hier den Tempel, und weil wir den Tempel haben, wird Gott nicht erlauben, dass die Feinde uns angreifen, dass die uns verschleppen und so. Ne? So haben sie gesagt. Und jetzt, 200 Jahre später, dann machen die genau das Gleiche. Die sagen, der Tempel Gottes ist da, guck mal, alles ist gut. Der Tempel Gottes ist da, alles ist gut, wir mussten uns nicht heiligen. Ja, weil der Tempel ist auch da. Ne? Die haben gedacht, wenn der Tempel Gottes da ist, dann gehen sie ja manchmal da, ne, zum Tempel, machen da ein bisschen Opfer, und dann ist alles gut. Diese äußerlichen Werte, äußerlich, den Schein bewahren. Immer, ne, wie es viele so machen, gehen in der Kirche, damit alle gucken und sehen, oh, guck mal, der kommt ja in die Kirche, ne, der muss ja doch sehr heilig sein, ne, den Schein bewahren, ne. Und das war schon damals so, und das durchschaut Gott. Die Menschen durchschauen das nicht, aber Gott durchschaut das. Das Herz, ob das Herz Gott fürchtet und ob der Mensch sich dann tatsächlich heilig, sich anpasst an Gott, den Willen Gottes sucht oder das Gegenteil. Ne? Weil man denkt, ja, was ist denn das Problem, wenn jemand so ein bisschen sündigt und hier immer in der Gemeinde geht, aber dann so ein bisschen, ne, nicht so perfekt lebt oder so. Darum geht es nicht. Sondern es geht ja immer um zwei Einstellungen. Ist ja Gott, die richtige Einstellung ist ja, ist Gott das Zentrum und wir versuchen seinen Wille zu tun. Das ist die richtige Einstellung. Und die falsche Einstellung ist, ja, zur Gemeinde zu gehen und über Gott zu reden und so weiter. Aber im Grunde mit das Ziel, das zu benutzen, Gott zu benutzen, zu denken, ja Gott, ich brauche den, weil er mich segnet und weil er mich hilft und so. Und das ist ja ein Missbrauch, dass solche Leute, die meinen, sie können Gott benutzen für ihre Zwecke. Und das ist ja, ich sage mal so, der Unterschied ist nicht so weit weg von der, nicht so weit von der einen Einstellung zur anderen Einstellung. Es ist ganz schwer, das auseinanderzuhalten. Deswegen müssen wir unser Herz aushorchen, welche Einstellung wir wirklich haben. Ja, unbequem. Ne? Wie ich versucht habe, in jeder Lektion in diesem Heft das zu betonen. Jeder Prophet war ja immer unbequem. Ansonsten bräuchte Gott den die gar nicht schicken, weil, ne? Gott musste die schicken, weil das Volk ja vom Weg abgefallen war. Und der Prophet musste immer sagen, ihr tut das falsch. Ihr müsst euch ändern. Und das war ja immer unbequem. Deswegen wurden die meisten Propheten verfolgt. Viele von ihnen wurden getötet. Der Dienst der Priester. Ich lese mal hier Maleachi 1,6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Frucht von mir? Die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Maleachi 1,6. Das ist ja, ja ganz schlimm. Das heißt, Gott zu ehren. Weil ich ja Pfarrer der Landeskirche war, dann weiß ich, wie das hier funktioniert, diese Sache. Dass ja einige Pfarrer, die die denken, ja, ich bin doch Theologe, alles, was ich über Gott sage, müssen die Menschen bejahen, weil ich doch studiert habe. Und dann fühlen sie sich, ich weiß mal so, in der Autorität, alles Mögliche zu sagen, alles, was sie wollen, zu sagen und zu tun. weil sie denken, sie haben ja quasi Gott in der Tasche sozusagen, weil sie ja so viel studiert haben, so viel wissen, dann können die alles sagen und denken und den Leuten das vorschreiben und alles, alle müssen so glauben und so tun. Das heißt, und deswegen diese Pfarrer, diese Priester, ne, weil ja diese Pfarrer, die sind so eine Art Priester, sie, ne, in ihr Herzen ehren sie Gott nicht. Die denken, ja, Gott, über Gott weiß ich alles, ne? Und wenn jemand denkt, dass er alles über Gott weiß, dann ist es ja quasi so unbewusst, dass er quasi das Gefühl hat, dass er ja über Gott ist, sozusagen. Ja, einige Leute rutschen in dieser Richtung ab. Und das Richtige, die richtige Einstellung ist ja die Ehrfurcht. Und denken, Gott ist mächtig, Gott ist der König der Könige, Gott ist der Herrscher des Universums. Und wir, egal ob jetzt Theologe oder nicht, ja, wir sind ja seine Diener, seine Kinder und wir schulden ihm Ehre und viel Respekt. Deswegen hier, die Priester missachteten den Namen des Herrn. Ja, das, okay, das hatte ich schon kommentiert. Ja, jetzt, ne, haben die die Lektion nicht gelernt. Die zeigen, dass die die Lektion nicht gelernt haben. Leider, leider. Sie brachten zum Beispiel hier, das ist ja eine etwas Konkretes, was sie gemacht haben, wo man merken kann, dass sie ja Gott nicht wirklich geehrt haben, dass sie dachten, ja, wir können ja Gott austricksen, ne? Viele, ich habe einmal eine Theologiestudentin, die sehr, wir haben so ungläubig war, gehört, als sie gesagt hat, in einer Versammlung von Studenten, alle denken, dass Gott einen alten Opa mit langem weißen Bart ist. Das heißt, sie hat angenommen, dass alle Menschen auf der Welt so denken, dass Gott einen alten Opa ist, mit einem langen weißen Bart ist. Und ja, kein Wunder, dass die Menschen dann Gott nicht ehren, weil sie denken, ja, Gott ist ja ein bisschen so blind, ein bisschen taub und er ist so wie ein Opa, der nie seine Enkelkinder rügt, sondern immer nur streichelt, immer nur beschenkt und so, ne? Und den können wir, ne, machen, was wir wollen mit ihm. Ne? Es gibt Leute, die so denken, ja Gott, er ist doch gnädig, er ist doch, ne, er ist doch gar nicht interessiert an die Kleinigkeiten, die wir machen, ein paar Sünden, die wir machen und so, ne, da so ticken einige Leute, ne. Und deswegen, was haben die gemacht? Die brachten unreine Tiere, Blinde, Lahme und so weiter, ne, zu Opfer. Die haben gedacht, ja, wir müssen doch was opfern, was machen wir? Wir nehmen hier ein Tier, was ja ganz wenig wert ist, was niemand uns abkauft, und das opfern wir Gott und sagen, ja Gott, schau mal, das ist ja doch ein Tier, egal ob ihr krank oder nicht, ja, weil es ja verbrannt wird. Deswegen, ne, egal, ne? Aber was hatte denn Gott gesagt durch Mose? Ja, dass die das beste Tier bringen sollte. Weil ja, Gott ist ja gar nicht interessiert, das habe ich, ne, immer wieder gesagt, Gott interessiert sich gar nicht für das Tier, für das, was da geschlachtet wird, verbrannt wird, sondern das Tier, was ja verbrannt wurde, war ja nur ein Zeichen von etwas, Zeichen von Liebe, von Furcht, von Respekt, von Erkennung etc. Nur ein Zeichen davon. Deswegen wurde Gott auch so wütend, als Saul, ne, die Tiere genommen hat, da tausend, ich weiß nicht wie viele tausend Tiere hatte er von den Amalekiten oder so geklaut, ne? Und dann hat er sie Gott geopfert und hat gedacht, Gott wird sich freuen, hier 3000, ne, Stiere geopfert zu bekommen, ne? Und Gott ist total wütend geworden, weil Gott ja ist ja nicht interessiert an den Tieren, die geopfert werden, sondern an das, was das symbolisiert. Und deswegen ist ja David, ne, später wollte Gott etwas opfern und dann wollte jemand ihm ja ein Tier schenken. Er hat gesagt, hier, ich schenke dir dieses Tier. Und dann hat, ne, David gesagt, ich werde ja Gott gar nichts opfern, was mich nichts kostet. Weil ja darum geht es, dass es uns persönlich etwas kostet. Und das ist ja ein Opfer, etwas, was ja uns kostet. Und deswegen geht es ja auch weiter mit der Opferung heute. Das heißt, opfern bedeutet, dass wir etwas tun, was uns schwer fällt, was kompliziert ist und so weiter. Deswegen, wenn jetzt ein Mann, der ja Millionen Euro auf dem Konto hat, hier 10.000 Euro für die Gemeinde spendet. Dann werden viele Leute sagen, oh, wie viel hat er gespendet, ne? Aber vor Gott hat er gar nichts gespendet, ne? Weil Gott ist ja, weil ihm das ja nichts gekostet hat. Es hat ihn gar nicht gejuckt, verstehst du? Und deswegen ist es ja immer im Vergleich, was hat es ja uns gekostet, etwas für Gott zu machen? Und die Priester damals, die haben ja so getrickst. Die wollten Gott austricksen. Die wollten, ne? Die haben gedacht, ja, wir wissen alles über Gott. Wir haben studiert, wir können ja die Bücher Moses auswendig von hinten nach vorne und so. Wir können ja alles Mögliche, alle Gesetze und ne, so wie die Anwälte, ne, die machen das. Ja, es ist normal, die Anwälte. Wenn jetzt ein Kunde zu denen kommt und sagt, ja, ich habe hier ein Problem mit dem Gesetz, dann sagt der Anwalt sofort, ich ziehe dich da raus. Ne? Ja, aber wieso? Ja, weil er ja, sagen wir so, alle Gesetze kennt und dann kann er zum Richter gehen und sagen, wissen Sie, Herr Richter, da gibt's ein Gesetz so und so und da steht dies und das geschrieben und deswegen müssen Sie ja meinen Kunde freilassen. Und dann muss der Richter sagen, ne, ja, ich habe ja keine Wahl, das Gesetz sagt das, deswegen muss ich das machen. Ich bin gezwungen, das zu machen. Und so ähnlich haben die Priester gedacht, ja, wir kennen doch das Gesetz von hinten nach vorne und wir können ja das alles so manipulieren. Wir kennen das alles so, ne? Wir können sie rauspicken, die Gesetze, die wir wollen und dann sagen, so, hier gibt dieses Gesetz und so weiter und Gott muss sich beugen, ne? Vor unserer Theologie, ne? Und so ticken viele Menschen, die denken, ja, wenn die gehen zum Pastor und sagen, Pastor, ist dies und das Sünde? Und wenn der Pastor sagt, nein, das ist ja keine Sünde, so, ne? Und dann gehen die Leute hin und machen das, ne? Obwohl das vielleicht in der Bibel steht, dass das Sünde ist. Aber dann sagen die, nee, aber der Pastor hat gesagt, dass das ja keine Sünde ist. Quasi wie so der Anwalt, ne? Der Anwalt hat gesagt, ne? Und deswegen muss Gott sich beugen. Als er wäre ja der Pastor, ne, der Richter, ne, der Anwalt und Gott, der Richter, der sich vor dem Anwalt beugen muss wegen des Gesetzes, ne? Und das ist ja alles eine Lästerung, das ist ja alles eine Beleidigung gegen Gott. Und deswegen ja diese Priester, ne, die haben ja ganz Schlimmes gemacht und deswegen müssen wir ja auch aufpassen, wenn wir, ne, für Gott dienen in der Gemeinde als, ne, Diakone, Älteste oder hier Missionare und so weiter, müssen wir ja ganz genau aufpassen, dass wir nicht solche Sachen machen, dass wir wirklich den Leuten die Wahrheit sagen. Und am besten sagen wir die Leute, ja, ne, guck du selber mal in der Bibel, was die Bibel sagt, ob es das Sünde ist oder nicht. Ne? Wie jetzt der Fall von dieser Frau, die er uns angerufen hat und uns eine bestimmte Frage gestellt hat über einen bestimmten Fall, was sie da erlebt hat in ihr Leben. Ne? Und aber ich wusste, dass sie ja Mitglied einer anderen Gemeinde war. Und dann hat sie mir das gefragt und ja, weil ich ja immer, ich sag mal so, die Pastoren von anderen Gemeinden immer ja respektiere, ne, ich sag mal so, habe Freundschaft mit den Pastoren von den anderen Gemeinden und dann habe ich ihr gefragt, schau mal, liebe Schwester, warum fragst du ja nicht deinen Pastor über diese Sache, ne? Und dann hat sie geantwortet, ja, ich habe schon 5 Pastoren gefragt, aber keiner sagt mir das, was ich hören will. Verstehst du? Das heißt, im Grunde, ne, hat sie da alle Pastoren abgeklappert sozusagen, bis da einer, ne, kommt, der sagt, was sie hören will. Und dann kann sie zu Gott gehen und sagen, weißt du, aber der Pastor hat das gesagt, ne, um sich ja rein zu waschen, anstatt, ne, die Bibel zu folgen, ne. Die Menschen wollen ja nicht die Bibel folgen, sondern die wollen die Errettung, die wollen nicht in die Hölle, aber sie wollen das tun, was sie selber wollen. Ihr eigenen Willen wollen sie tun und dann, ne, versuchen sie, sagen so, wie komme ich ja in den Himmel, indem ich mein Leben lang nur meinen eigenen Willen tue. Ne? Das heißt, die versuchen, ne, so das Beste aus zwei Welten, das heißt ganz weltlich zu leben, so maximal wie es geht und dann noch, ich sage mal so, nicht in die Hölle landen, das heißt in den Himmel landen, wie kann man sagen, durch einen Schlitz reingerutscht, ne? Ganz schlimm. Ja, unsere Gemeindeleiter von unseren ja freien Gemeinden sind ja keine Priester, das werden wir ja öfter studieren, diese Sache, Priester, was sind ja Gemeindeleiter, das sind ja Aufseher, wie ja die Bibel sagt, die Schlachter 2000 benutzt dieses Wort Aufseher. Aber ja, Gott erwartet von Gemeindeleiter, dass sie vorbildlich leben, damit das Volk Ehrfurcht lernt, dass die Priester Ehrfurcht erweisen. Und leider ist das so, dass das Volk ja sehr oft nach den Priestern lebt. Wenn die Priestern vorbildlich sind, dann ist das Volk gut. Und wenn die Priester Sünder sind, versteckte Sünder, ja, dann ist das Volk schlecht. Ich weiß noch, aus Brasilien, da gab's in bestimmten Gemeinde oder in einer bestimmten Gemeinde einen Pastor, der war sehr alt und aber war sehr streng. Sehr streng, hat immer gefordert von den Mitgliedern, hier die Heiligung und so, sehr, das zugespitzt und so, sehr, sehr streng. Und dann haben einige Leute gesagt, ja, hoffentlich stirbt er gleich, damit ja ein Jüngerer kommt, der dann nicht so streng ist. Und das war für mich so eine Lehre, wo ich gemerkt habe, da gibt es viele Leute, die ja sich nur heiligen, weil sie ja unter Druck gesetzt werden von den Gemeindeleitern. Wenn der Gemeindeleiter immer guckt und sieht und so. Und die Leute, die denken, ja, hoffentlich kommt bald ein anderer Gemeindeleiter, damit ich ja wieder weltlich leben kann, so wie mein Herz das wünscht, ne? Weil sie ja gar nicht die Heiligkeit, die Heiligung lieben. Ihr Herz will die Heiligkeit gar nicht. Sie machen das ja nur, um den Menschen zu gefallen. Das ist ganz schrecklich. Und deswegen ist ja auch wichtig, dass die Gemeindeleiter dann vorbildlich sind und diese ja schwachen Menschen, weil ja diese Menschen sind ja geistlich schwach. Menschen, die ja immer so abhängig sind, die immer, ich sage mal so, mit der Welle schwimmen sozusagen, mit der, gehen in der Richtung, wohin der Wind weht, dahin gehen sie. Und das ist ja nicht gut. Das Richtige wäre, wenn man selber, ich sage mal so, Stellung nimmt, wenn man selber von sich heraus sich heiligt und Gott gehorcht. Es ist ja zum Beispiel der Fall bei Missionaren. Der Missionare, die brauchen sowas, weil sie ja zu ein anderes Land fahren, gehen oder irgendwo hingehen, wo es ja sehr wenige Brüder und Schwestern gibt, die ihn dann kontrollieren sozusagen. Und deswegen ja gab es auch viele Missionare, die ja im Missionsfeld gesündigt haben oder vom Glauben abgefallen sind oder so, weil sie ja nicht mehr unter Beobachtung sind. Und das ist ja sehr schlimm, weil das ist ein Zeichen von dieser Abhängigkeit. Und jemand, der nur so handelt, weil vor Angst, was werden die anderen sagen, die mich beobachten. Aber wenn er dann weit weg ist, dann denkt er so, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich machen, was ich will. Und zeigt, dass er im Grunde in seinem Herzen die Heiligkeit ja gar nicht ernst genommen hat. Die nächste Überschrift beim Thema ja Maleachi. Ich lese mal hier Maleachi 3,1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Maleachi 3,1. Das ist ja der Vers, was ja unser Öffnungsvers ja zitiert. Macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Und ja, dieser Vers ist ja sehr stark. Dieser Vers ja genau betrachtet ist ja, ich sag mal so, wenn jetzt ja die jüdischen Theologen diesen Vers ja ganz genau betrachten würden, würden sie merken, dass es ja vielleicht hier eine Lästerung ist. Weil hier steht, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das heißt, Gott sagt es. Der Maleachi ja redet anstelle Gottes. Er redet, die Wörter, als wäre Gott durch ihn reden. Das heißt, wer das hier redet, ist Gott. Gott sagt, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das heißt, der Bote wird den Weg bereiten. Wem wird er diesen Weg bereiten? Ja, Gott. Der Bote bereitet den Weg für Gott. Das heißt, ja, der Bote ist, war dann später Johannes der Täufer. Und der hat ja den Weg bereitet, ja, für Jesus. Und deswegen sehen wir hier, dass Jesus Gott ist. Weil das war ja prophezeit, mehr als 400 Jahre vorher. Es kommt ein Bote, Und es kommt Gott nach dem Bote. Wo wir sehen ganz klar, dass ja Jesus Gott ist. Durch diesen Text wieder einmal. Der Bote des Bundes kommt. Jesus hat einen neuen Bund geschlossen. Den Bote des Bundes, den ihr bekehrt. Weil ja, die Juden, denen wurde öfter prophezeit, dass es einen neuen Bund sein würde in Zukunft. Jeremia zum Beispiel hat prophezeit, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen, einen geistlichen Bund, ich werde meine Gesetze in euren Herzen schreiben. Das war ja öfter prophezeit im Alten Testament. Und die Israeliten, die gläubigen Israeliten, die erwarteten das, der neue Bund. Und deswegen der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Das heißt, Jesus ist der Bote. Bote ist ja, der die Botschaft bringt, der Botschaft vom neuen Bund. Er kommt. Jesus ist der erwartete Messias der Juden. Ja, das sehen wir, ja, klar, weil ja Johannes der Täufer war der Bote und Jesus kam nach ihm. Ja, das Buch Maleachi ist ja sehr berühmt in bestimmten Gemeinden, ja, weil er über ein bestimmtes Thema redet. Und wenn viele schon hören, lasst uns ja aufschlagen im Buch Maleachi, dann denken viele sofort, ich weiß schon, was kommt, der Zehnte, Zehnte, weil da gibt's ja dieser starke Text über den Zehnten, warum stellt ihr Gott, weil ihr den Zehnten nicht bezahlt und so. Maleachi nennt das hier Gott zu berauben, weil das Volk nicht wollte, den Zehnten nicht zahlen wollte, aber das war ja eine Pflicht von den Israeliten. Und das heißt, den Tempel zu unterhalten. Das heißt, dass der Tempel ja funktioniert, dass die Dienste des Tempels funktionieren sollten. Deswegen hatte Gott ja den Zehnten vorgeschrieben. Das Volk wollte das ja nicht machen. Die haben das vernachlässigt. Wie die Priester mit Gott, wie kann man sagen, getrickst haben, so hat das Volk auch getrickst mit dem Zehnten und so. Und deswegen sagt ja Maleachi, Gott zu berauben. Und Gott hatte ja auch Anspruch auf Anbetung, weil Gott ja das Volk Israel aus Ägypten befreit hatte. Das heißt, Gott hat das Volk befreit und das Volk sollte das erkennen, sagen, Gott hat uns befreit, deswegen müssen wir ihn dann auch anbeten, weil er ja uns befreit hat. Ansonsten wäre er ja noch Sklaven und so. Dadurch hat Gott ja seine Liebe gezeigt und er ist dann ja auch würdig, angebetet zu werden. Nicht nur, weil er, sagen wir so, die Menschen unter Druck setzt, hier die Menschen, kann man sagen, schikaniert, sagt, ja, ich habe euch befreit, deswegen müsst ihr mich anbeten. Ja, nicht in diesem Sinne. Ja, das heißt, Gott hat das Volk befreit und hat gedacht, ja, das Volk wird erkennen, dass er das verdient und so, weil er so lieb ist. Und Gott wollte, dass das Volk ja den Zehnten bezahlt, die 10%. Deswegen heißt es Zehnte, 10%. Das heißt Zehnte, ja, wenn ihr 10 Äpfel hat, ein davon, deswegen Zehnte, ein Zehntel, ein Zehnten ist ja gleichzeitig 10%. Gleichzeitig, mathematisch gesehen, obwohl das Wort Zehnte ja nicht bedeutet 10%, bedeutet ein Zehntel, aber ein Zehntel und 10% ist das gleiche mathematisch. Deswegen, Gott wollte das, dass das Volk das zahlt und wieder ist das ja ein Zeichen, wenn jemand den Zehnten gibt, kann es ein Zeichen sein, dass er Gott ehrt, dass er Gott liebt. Aber einige, viele machen das ja aus Gesetzen. Ja, ich muss ja den Zehnten zahlen, damit ich, kann man sagen, meine Pflicht erfülle, und dass Gott auch seine Pflicht erfüllt und mich dann rettet oder so. Alles ganz falsch. Alles eine Lästerung. Aber wenn jemand das aus Liebe tut, dann ist es ja eine Ehrung. Gott hat einmal gesagt, ehre mich mit den Früchten deiner Arbeit. Gott ehren durch die Früchte unserer Arbeit. Wir können das tun, diese Möglichkeit. Und deswegen ja dieses Problem mit Kain und Abel, das fing ja schon dort an. Warum hatte er Kain Abel getötet? Ja, weil Abel hat Gott ja geehrt mit den Früchten seiner Arbeit. Weil es steht, Abel hatte seine Tiere und die ersten Tiere, die geboren wurden, hat er Gott geopfert. Und Kain, der war ja Bauer und der hat dann vom Acker sein Opfer gebracht, was ja kein Problem war, dass es ja vom Acker war. Aber das Problem war, dass er nach einer Zeit das gemacht hat. Er hat das nicht gleich gemacht. Er hat gewartet. So wie, wie heute viele sagen, ja, ich kann ja den Zehnten nicht geben, weil es bleibt mir nichts übrig am Ende des Monats. Und das heißt, dieser Gedanke ist der Gedanke von Kain. Er hat gedacht, ja, ich guck mal hier, ich sehe und ernte, und wenn mir etwas übrig bleibt, ja, dann gebe ich es in Gott, ne? Als wäre ja Gott die Müllabfuhr, ne, sozusagen. Es ist mir übrig geblieben, bevor ich es wegwerfe, dann gebe ich es Gott, ne? Und so viele machen aus mit Missionare sowas, ne? Ich habe hier eine kaputte Waschmaschine, weißt du was, ich schenke dir den Missionar, der kann das reparieren oder so, ne? Jemand hat uns einmal eine kaputte Uhr geschenkt. Ich schenke dir diese Uhr, die ist ja kaputt, aber du kannst sie auch reparieren. Ne? So nach diesem Motto, ne? Das Gute behalte ich für mich und den Rest gebe ich für Gott, gebe ich für den Missionar. Gott hat ja kein bestraft und kein ist Gott hat das Opfer von Kain nicht angenommen und hat das gemerkt und es wurde wütend und Gott hat gesagt, ja, das Problem liegt bei dir. Wenn dein Herz aufrichtig wäre, dann gäb's dieses Problem nicht. Die Menschen, die denken immer so, ja, aber ich gebe Gott das, was mir übrig bleibt. Am Ende des Monats gucke ich, wie viel auf dem Konto ist und wenn da noch 10% ist von meinem Lohn, dann gebe ich es Gott. Ja, wenn auch ja 50% vom Lohn am Ende des Monats übrig geblieben ist und der Mensch schenkt das Gott, trotzdem ist es eine Lästerung, weil Gott will, dass wir das machen, wenn wir den Lohn bekommen. Wenn wir den Lohn bekommen, dann müssen wir den Zehnten nehmen, abziehen und Gott geben, weil dann ist es eine Ehre, weil Gott sagt, gib mir von den ersten Früchten und nicht warten bis zum Ende des Monats. Das ist ja heute das gleiche Prinzip wie damals. Gott ehren mit alles, was wir tun, mit unseren Lippen, mit unseren Handlungen und auch mit unserem Geld. Ja, das war schon damals dieses Problem. Gott braucht ja kein Geld. Ja, Gott braucht wirklich kein Geld. Aber er gibt uns die Chance, zeigen, dass wir ihn ehren, lieben und so weiter. Lass mal sehen. Zusammenfassung. Die Liebe Gottes für sein Volk. Malachi denunziert Sünde und lädt ein zur Reue. Ein besonderer Fehler, die Mischehen, ja, wieder dieses Problem, was ja auch in anderen Büchern, wie ja Esra und so, war. Vorhersagen über den Boten und den Tag des Herrn, Buße und Zehnten, der Tag des Herrn vorausgesagt. Der Tag des Herrn. Ja, der Tag des Herrn. Das ist auch so ein Wort, was ja missbraucht wird von vielen, weil es gibt Leute, die sagen, der Sonntag sollen wir halten. Und das einzige Argument, was diese religiöse finden, ist ja Johannes, der Apostel, die Offenbarung, hat er am Sonntag bekommen, sagen die. Weil Johannes sagt, am Tag des Herrn, ich war am Tag des Herrn. Dann sagen die, das war am Sonntag. Und dann sage ich, die müssen mal die Bibel studieren, weil in der Bibel bedeutet der Tag des Herrn nicht Sonntag, sondern die Wiederkunft Jesu. Tag des Herrn bedeutet die Wiederkunft Jesu. Und Malachi hat den Tag des Herrn gesehen. Es gibt ja kein heiliger Tag. Jeder Tag ist ein Tag, wo wir Gott anbeten sollen. Die erste Gemeinde hat sich ja jeden Tag versammelt. Ist gut, dass wir am Sonntag zur Gemeinde gehen, aber nicht weil es ja ein Gott vorgeschrieben hat, dass man an diesem Tag zur Gemeinde gehen soll, sondern weil wir an diesem Tag nicht arbeiten und können wir das nutzen, um zur Gemeinde zu gehen. Aber jeden Tag können wir Gottesdienst feiern. Wir können ja jeden Tag zur Gemeinde gehen oder wir können auch Gottesdienst in unserer Wohnung feiern, jeden Tag, wenn wir wollen, wenn wir möchten. Gott hat nicht gesagt, ihr dürft ja Gottesdienst nur am einen Tag die Woche feiern. Ne? Okay, zurück zum Thema. Geschichtliche Zusammenfassung. Ja, hier erzähle ich so die verschiedenen Punkte der Geschichte im Jahr 722 vor Christus. Da haben die Assyrer Samarien beherrscht, kann man sagen, besiegt. Und im Jahr 605 Juda und so weiter. Warum habe ich hier diese Zusammenfassung gemacht? Irgendeinen Grund gibt es. Ich werde es gleich herausfinden. Gut, ich wollte das einfach vielleicht ein bisschen zusammenfassen, die verschiedenen Könige, die da regiert haben, wie hier Ahasverus, Ehemann von Esther, der die Juden verteidigte gegen ihre Feinde, Artaxerxes erlaubte die Wiederkehr der Juden nach Kyros Dekret. Und diese Lektion zu schließen, grundlegende Änderung, die das Exil, das heißt die Gefangenschaft, verursachte. Ja, weil die Juden, ja, die blieben ja nicht, ja, das Exil ist denen ja nicht so einfach vorbeigegangen, sondern bei denen so vorbeigegangen, sondern die haben sich stark verändert. Sie entwickeln sich stark in den Bereichen Industrie und Handel, weil sie ja in ein fremdes Land waren. Dort durften sie wahrscheinlich ja nicht Ländereien besitzen, oder sie dachten, ja, vielleicht ziehen wir zurück nach unser Land. Und deswegen haben die gedacht, was können wir machen, was können wir tun, um uns nicht so stark zu binden in Babylonien, dann nicht so Bauern und Landwirte sein, sondern in solche Bereiche wie hier Industrie und Handel, ne, und so in solche Bereiche sich betätigen, weil das ja gibt die Chance, dann mehr mobil zu sein, wieder zurück zum Land zu wandern und so weiter. Und deswegen, ja, in der Zeit des Neuen Testaments waren die jüdischen Gemeinden sehr urban und handelsorientiert, unterschieden sich deutlich von dem nomadischen und bäuerlichen Lebensstil des früheren Alten Testaments. Ja, das Alte Testament, der Zeit vom Alten Testament, ja, Bauern und Nomaden und so, ne? Und jetzt zur Zeit des Neuen Testaments, das heißt in diese 400 Jahre, etwas mehr als 400 Jahre seit Malachi, oder in diese 500 Jahre ungefähr, zwischen der Rückkehr aus Babylonien und das Neue Testament, da haben die gemerkt, das ist dann sehr gut, Industrie und Handel. Okay, Industrie jetzt, ne, im Sinne der damaligen Zeit, Handwerk und so, ne? Der Name Juden wurde erstmals benutzt für die Deportierten von südlichen Land. Ja, weil das Wort Jude ist auch so ein bisschen, ne, wie kann man sagen, undefiniert, nicht so ganz deutlich, weil viele Juden mögen nicht, dass man sie Juden nennt, sondern sie sagen, ja, nenn mich lieber Israelit oder so. Weil das ja so ein bisschen kompliziert ist, weil ja das südliche Land bestand ja nicht nur aus Nachfahren von Juden, nicht nur aus dem Stamm Juden, sondern es gab ja auch die Benjaminiter und es gab ja auch die Leviter, weil sie im Tempel arbeiten. Und die Benjaminiter, ne, die waren ja die zwei Stämme, die im südlichen Teil geblieben sind, ja, weil als die Könige sich gestritten haben, sind ja 10 Stämme im nördlichen Land geblieben und 2 Stämme im südlichen Land, Juda und Benjamin. Aber Benjamin ja war viel, viel, viel kleiner als Juda. Und vielleicht deswegen haben die alle dann ja Juden genannt, obwohl es ja auch von anderen, 2 anderen Stämme noch dabei waren. Deswegen ist es ja alles so ein bisschen kompliziert, das mit dem Wort Juden, ne? Juden, israelitisch, was ist ja besser und so, muss man ein bisschen so aufpassen, dass man niemandem hier beleidigt. Was ja aber teilweise auch wir uns dann, wenn wir über die Zeit der Könige reden, dann müssen wir gezwungenermaßen über Juden reden, das heißt über die Südländer und die vom nördlichen Teil, das waren die Israeliten, was ja auch nicht so ganz stimmt, weil ja die 10 Stämme waren, weil ja so viele Stämme waren, deswegen vielleicht haben sie, ne, das Wort Israelit übernommen. Und die Südländer, die waren ja 2 Stämme, aber weil die aus dem Stamm Juda viel zahlreicher waren als, ne, die Benjaminiter, deswegen werden ja Juden genannt und so, ne, das ist so halt, ne, wie das so ist. Und deswegen auch im Neuen Testament, da gab's die Samariter, aber die Samariter und die Juden, die haben sich nicht vertragen, ne? Und die Juden, die möchten sich vielleicht Israeliten nennen, obwohl in ihr Teil ja nur 3 Stämme lebten und so. Und alles so ein bisschen kompliziert. Man muss ja schauen, um was es geht, wenn wir diese Wörter benutzen. Wenn wir die heutigen Einwohner Israels nennen, ne, sagt man gewöhnlich Juden. Ne? Wie jetzt hier im Zweiten Weltkrieg wurden die, ja, die Juden verfolgt, nicht die Israeliten, sondern die Juden. Man benutzt ja dieses Wort. Deswegen ist es ein bisschen so kompliziert. Aber vielleicht ist es wichtig, dass man ja versteht, woher die Sachen kommen. Aber eine ganz wichtige Veränderung, grundlegende Veränderung, ist die Synagoge. Die hat sich etabliert. Weil ja, in der Zeit der Könige gab es ja nur den Tempel. Gott hatte ja ganz klar verboten, dass man in verschiedene Orte Gott anbeten sollte, sondern er hat gesagt, betet Gott im Tempel an. Aber ja, als die Juden verschleppt wurden nach Babylonien, dann hatten die ja den Tempel nicht mehr, weil der Tempel ja wurde zerstört, aber trotzdem, auch wenn er nicht, auch in der Zeit, wo er noch nicht zerstört war, die Juden in Babylonien, die konnten ja nicht zum Tempel. Denen war das ja verboten, ja, weil es ja verboten und es war auch sehr weit weg, ne? Da konnte ich einfach sagen, so, ich nehme hier einen Bus oder ein Flugzeug, ne, von Babylon zu Israel oder so, das war ja, das stand ja tausende Kilometer weit weg. Und was haben die dann gemacht? Die haben gesagt, okay, wir haben ja keinen Tempel, ja, wir können ja nicht die Opferungen machen, aber was machen wir dann? Die haben dann eine Synagoge. Synagoge ist ja ein griechisches Wort, was bedeutet ein Versammlungsort. Die haben eine Synagoge gegründet. Die haben gesagt, wir versammeln uns. Wir machen keine Opfer, aber wir studieren die Schriften. Und das war ja sehr gut. Das war sehr gut. Diese Idee war total gut, weil so haben die dann die Schriften kopiert und die Schriften studiert und die Schriften aufgepasst, dass sie nicht verloren gehen und gepflegt und so weiter. Das ist ja für uns sehr wichtig. Vielleicht, ne, ich sag mal so, wenn es das nicht gegeben hätte, würden vielleicht ja einige oder alle Schriften des Alten Testaments, unser Alten Testament, verloren gegangen sein. Deswegen ist ja für uns auch wichtig, dass sie das gemacht haben, diese Synagogen, weil dann wurden ja auch die Schriften kopiert und gepflegt, weil früher gab es ja nur den Tempel, wo die Schriften kopiert und gepflegt wurden, aber es war nur eine einzige Stelle. Das heißt, wenn ja diese Schriften verloren gegangen wären, ne, dann wäre alles verloren gegangen. Und mit den Synagogen gab es ja in jeder Stadt diese Versammlungsort, wo dann die Schriften ja eigene Schriften hatten. Und deswegen dieses System Synagoge hat ja die Christen total geholfen. Man liest ja im Apostelgeschichte, der Paulus, überall wo er angekommen ist, in jeder Stadt, ist er zuerst zur Synagoge. Er wollte ja die Juden zu Jesus bekehren. Ja klar, weil die das Alte Testament hatten mit den ganzen Prophezeiungen über Jesus. Und die hatten ja da und diese Schriften und so. Das war ja ein sehr wichtiger Ort. Und die Synagoge war einer der wichtigen Faktoren bei der ersten Verbreitung des Evangeliums, weil sie in vielen wichtigen Städten des Mittelmeerraums die Lehre über den Gott Abrahams weitergaben und die Gewohnheit vom Lesen der Schriften pflegten. In der Synagoge wurde Lehrer ausgebildet, die nicht immer priesterlicher Abstammung waren. Das ist ja auch so eine Änderung. Früher durften ja nur die Priester lehren oder im Tempel arbeiten, ja, aber das Wort Gottes wurde ja im Tempel gelehrt. Deswegen ja durften nur die Priester das machen. Aber durch dieses System der Synagogen haben ja auch andere das gemacht, weil vielleicht in einer bestimmten Stadt ja keine Nachfahren von Priestern gab. Dann haben das ja andere gemacht. Und deswegen hat es sich, sagen wir so, in die Breite verteilt, dass ja mehr Menschen involviert wurden, verschiedene, nicht nur hier die Priester. Die regelmäßige Lehre der Tora führte dazu, dass die Juden immer größeren Wert auf den Sabbat, die Beschneidung und das Fasten legten. Zu dieser Zeit wuchs das Bewusstsein des Bedarfs, des Götzendienst abzulehnen. Ja, weil sie immer mehr die Bibel studieren, jeden Samstag zur Synagoge gingen und da Bibeltexte gelesen haben, na, dann haben ja einige oder immer mehr Leute gemerkt, dass die den Götzendienst ablehnen mussten. Und deswegen ja in der Zeit Jesu, in diesen 500 Jahren, ist es dann langsam gewachsen, dass ja einige, ich weiß nicht wie viele Prozent der Juden zur Zeit Jesu, dieses Bewusstsein hatten, dass der Götzendienst etwas Schlechtes ist, eine Sünde ist, weil sie ja jeden Tag zur Synagoge ging. Und das ja kommt uns zugute in ja verschiedenen Art und Weise, wie zum Beispiel die Jünger Jesu, die waren ja alle Juden und die gingen immer in der Synagoge. Das heißt, als Jesus sie eingeladen hat, dann hatten sie schon ja vielleicht 20, 30 Jahre jeden Samstag zur Synagoge gegangen und dort die Bibel gehört, Lesungen der Bibel gehört, und deswegen kannten die die Bibel schon ziemlich gut. Und das war ja eine gute Vorbereitung für das, was Jesus gemacht hat. Ansonsten müsste Jesus ja nicht 3 Jahre seine Jüngern lehren, sondern vielleicht 6 oder 10 Jahre, weil sie ja schon einen Koffer mit sich brachten, so einen Rucksack mit sich brachten von Bibelkenntnis, die Jünger Jesu. Und das hat ja das Werk Jesu total geholfen. So ähnlich, wenn heute jemand in einer Familie aufwächst, was schon gläubig ist. Das hilft ja ganz viel, dieser Mensch dann in der Gemeinde etwas zu tun, ein Diakon, Ältester oder Gemeindeleiter zu werden oder so. Weil er schon ja viel, ja, diesen Rucksack schon gefüllt ist. Ne? Ich lese mal die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Erste, wie muss sich unsere Identität als Volk Gottes zeigen? Frage Nummer 2, wie hat sich die Vernachlässigung des Tempels zu Malachis Zeit offenbart? Und Frage Nummer 3, wie hieß der persische König, der die Juden befreite? Amen. Halleluja.